Ja, 2007. Ein junger Mann hatte gar keine Weihnachtsfreude. Er lebte damals in New York und litt unter sehr starken Depressionen. Und jetzt kam noch Liebeskummer dazu. Das verkraftete er nicht. Er griff zur Medikamentendose und nahm 29 Kapseln von diesem Antidepressivum und legte sich hin. Er wollte sterben. Sein Leben damit ein Ende setzen. Jemand entdeckte ihn und man brachte ihn in die Notaufnahme des Krankenhauses. Die Ärzte kümmerten sich direkt um ihn, gaben seinen Namen hastig in den Computer ein und dann entdeckten sie, er war Proband, Versuchskaninchen, einer Gruppe von Depressiven und er gehörte zu der Gruppe, die Medikamente bekamen, die keine Wirkung haben. Placebo. Man wunderte sich, wieso hat er dann die Symptome wie eines Todsterbenskranken. Der Bluthochdruck war gigantisch, ihm ging es sehr schlecht, sein Magen drehte sich und man sagte ihm, was du genommen hast, war eigentlich nichts anderes als so ähnlich wie Traubenzucker. Schlagartig ging es ihm besser. Er stand auf und ging nach Hause. Die Fachpresse wunderte sich über diesen Fall. Man hat herausgefunden, den Neocebo-Effekt. Das ist der böse kleine Bruder von Placebo. Das ist etwas, wenn man negative Erwartungen hat oder schlechte Gedanken hat, dann tritt das ein. Das kann sogar so weit führen, dass man sogar zu Tode kommt. Nur weil man meint, das passiert. Interessant. Dieser Effekt, was hat der mit uns zu tun? Gute Frage, ja? Welche negativen Erwartungen und Gedanken bereiten dir unheimlich einen großen Kopf? Machen dich traurig, nehmen dir die Kraft. Du bist eigentlich nur noch zu Hause und kommst nicht mehr voran. Obwohl das gar nicht passiert ist. Obwohl das ja eigentlich nur deine Erwartungen sind, deine Gedanken, was in Zukunft passieren wird. Und wie sagen die anderen Nationen zu uns Deutschen, ihr macht euch einen Kopf über jeden Scheiß. Ja, muss man mal so krass sagen. Anstatt, dass wir ruhig und relaxed sind. Wie oft fängt der Tag ganz sonnig und fröhlich an und dann kommen ein paar Gewitterwolken auf an negativen Gedanken und dann endet der Tag ganz trübe und trist. So könnte man es gut beschreiben. Es scheint, als ob wir in einer Zeit leben, wie eine Art Grippevirus, wo wir uns Sorgen machen, Ängste haben, auch gegenseitig führen, Streitereien mehr und mehr vorkommen und es scheint auch dann manchmal so, dass das so unser Magen aufbläht oder unser Leben aufbläht, dass es dann zu einer Lebenskrise kommt. Wisst ihr, was dann gut wäre? Eine Diät. Und es ist gut, dass ihr heute hier sitzt, damit ihr von dieser Diät hört. Das Thema lautet, sorgenfrei leben. Geht das überhaupt? Schaut mal erstmal in die Welt. Jetzt habt ihr gerade vor kurzem erfahren, Klimakatastrophen. Ja, weil da man sich in Frankreich getroffen hat, wie könnte man sie zurückschrauben oder stoppen? Von anderen, oder wir hören noch immer noch die Nachklänge von Paris, 13. November, dieser Terroranschlag dort. Also ich empfinde diesen Terroranschlag eigentlich auch einen Angriff auf Deutschland, weil man bewusst dieses Spiel ausgesucht hat. Es war auch ein Denkzettel für uns Deutsche. Und seitdem spricht man über die Bedrohung von der IS und auch was das für Europa heißt. Oder man muss sich jetzt mal vorstellen, wir feiern jetzt demnächst Weihnachten und sitzen beim Gänsebraten zusammen und in der Zwischenzeit parallel dazu sind 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Vor Hunger, vor Gewalt, vor Terror, vor allem Schrecklichen, was sie nicht mehr zu Hause bleiben lässt. Was für ein Kontrast. Und wir merken irgendwie, die Herausforderungen sind viel zu groß für uns. Wir kriegen sie gar nicht gestoppt. Und dann ist man auch noch uneins, wie stoppt man sie überhaupt auf der Welt, ja? Aber Gewalt und Anschläge und Terror gab es auch schon vor 2000 Jahren. Damals in Israel lebten die Griechen, die Juden und die Syrer zusammen. Man hatte das Problem der Sprachbarriere, der verschiedenen Religionen, Hass auch gegenseitig und so war Anschläge Tagesordnung. Streitereien waren Tagesordnung und oft führte das zu blutigen Zusammenstößen. Und etwas später als zu dieser Zeit, zur Zeit Jesu oder nach Jesu, sollte etwas noch Schrecklicheres noch hinzukommen. Das Römische Reich erklärte die Christen 64 nach Christus zu Feinden der Menschheit. Die Christenverfolgung begann. Systematisch wurden Christen aufgesucht, gejagt, gefoltert, getötet, ja und oft auch gekreuzigt dabei. Paulus, der das Unheil kommen sah, schrieb 4 Jahre zuvor, also 60 nach Christus, den Philipperbrief. Und schrieb, weil er dieses Unheil kommen sah, folgenden Text. Philipper 4, Verse 4 bis 7. Etwas, was eigentlich jetzt irgendwie uns keinen Sinn macht, aber wir kommen auf die Spur. Da heißt es: Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nah. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst euer Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Das fängt ja schon mal gut an. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Wie soll das denn gehen bei den vielen schrecklichen Ereignissen, die wir beobachten? Wenn ich Angst um meinen Arbeitsplatz habe, wenn ich Geldschulden habe, wenn ich krank bin, wenn ich Streit in der Familie habe, wenn ich mein hohes Alter mir Grenzen, körperliche Grenzen setzt. Wie soll das denn gehen? Mich freuen, wenn ich mit vielen Einschränkungen oder Problemen zu tun habe. Wie soll das gehen? Berechtigte Frage. Das könnte man gerne mit Paulus mal diskutieren. Aber er hat ja noch dazu auch noch einiges erklärt. Freut euch im Herrn, heißt im Griechischen Kairo. Es meint eine übermenschliche Freude. Eine Freude, die von oben kommt und nicht von menschlicher Natur ist, die davon abhängig ist, dass die Stimmung um uns herum günstig ist. Es ist etwas, was wir kaum begreifen können, weil sie von Gott kommt. Gott schenkt sie uns. Man kann das so vergleichen. Wenn ich jetzt ein Geldstück habe, hat jemand ein Geldstück gerade bei sich? 1 Euro oder 2 Euro? Ah. Gut. 1 Euro. Also, 1 Euro. Oh, das ist neu. Cool. Meine Tochter wird ihn gern haben wollen. Also, 1 Euro-Stück. Freut euch im Herrn heißt, freut euch im Herrn. Was heißt das? Eigentlich kann man das ganz gut erklären. Die eine Seite bin ich und die andere Seite ist Jesus. Wir sind untrennbar. Wir sind untrennbar. Also alles, was ich erlebe, jeden Tag, von der ersten Sekunde an bis zur letzten, ist er bei mir. Das ist eigentlich erstmal gemeint mit freut euch im Herrn. Der ist bei euch. Und weil er bei uns ist, kriegt er alles mit. Was für eine gigantische Aussage, Zusage ist das. Die stärkste Person im Universum ist an meiner Seite. Daher können wir uns freuen im Herrn, weil er zusagt, bei uns zu sein. Kennt ihr diese schöne Stelle in 2. Korinther 12? Die besagt das. Gerade wenn wir am traurigsten sind, wo wir Trost brauchen, wo wir uns sehr schwach fühlen, dann brauchen wir ihn doch am meisten, oder? Im 2. Korinther 12, Verse 9 bis 10 sagen, aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Jetzt trage ich meine Schwäche gern. Ja, ich bin stolz darauf, weil dann Christus seine Kraft an mir erweisen kann. Darum freue ich mich über meine Schwächen, über Misshandlung, Notlagen, Verfolgung und Schwierigkeiten. Denn gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Eine schöne Stelle, die mir immer Mut macht, wenn ich mal schwach bin, auch so schwache Momente habe. Lasst ihr an euch heran, dass wenn ihr euch jetzt momentan schwach fühlt, dass das Wirklichkeit wird bei euch. Dass ihr Vertrauen in den Herrn habt. Anderer Stelle sagt er, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Was für eine gewaltige Zusage. Daher könnte man sagen, kommt her, ihr Ängste, kommt her, ihr Sorgen und Probleme. Ich habe einen, der ist stärker als ihr. Na, versuch's doch mal. Ich habe einen guten Freund, der, mit dem bin ich mal als Jugendlicher durch die Stadt Neuwied gelaufen. Und auf einmal kamen uns ein paar Jugendliche quer. Die wollten sich glatt mit uns schlagen. Ich, der so ganz lieb und nett bin. Ja. Aber mein Freund ist ein Kerl an Mann. Ja. Also, man könnte ihn mit Goliath vergleichen. Und dann sagt er nur ganz locker, du darfst zuerst schlagen zu dem Angreifer und dann gucken wir mal, ob du das Echo verträgst. Es kam nicht zum Kampf, die gingen weg. Wäre ich an ihrer Stelle auch gegangen. Aber so ist das. Wir haben eine imposante, starke Persönlichkeit an unserer Seite. Und das wollte ich eigentlich mit diesem Beispiel erklären. Jesus ist an unserer Seite. Das muss man mal sacken lassen. Jesus ist an deiner Seite. Der nächste Vers, den Paulus hier zitiert, in Vers 5, ist schon eine gigantische Herausforderung. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nah. Irgendwie passt das gar nicht jetzt gerade zu dem, was ich gesagt habe. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nah. Der Ängstliche, der Mutlose, der schier aufgefressen ist mit Sorgen oder von seinen Sorgen, dem ist es doch unmöglich, Gutes zu tun an seinen Nächsten. Das sagt ja dieser Vers. Er ist ja mit sich beschäftigt. Die Sorgenlast, die er hat, dadurch ist er auf sich fixiert. Und wie oft hört man vielleicht manchmal diesen Satz, ich habe mit mir so viel zu tun, ich habe gar keine Zeit für andere Menschen. Wer hat den Satz schon mal so in ähnlicher Weise gehört? Also komm, da müssen bestimmt viele gehört haben. Ja, ich habe gar keine Zeit für andere, ich bin so mit mir beschäftigt. Ja. Aber es ist eine herausfordernde Frage an dem Punkt. Was dominiert in deinem Leben? Deine Krankheit, fehlende Zukunftsperspektiven, fehlende Finanzen, der Streit? Was ist es? Deine Sorgen? Oder doch der Blick für den anderen? Die Liebestat für den anderen? Was dominiert in deinem Leben? Und wie kann man eigentlich auch dieses Wort Güte verständlich auch übersetzen? Güte heißt hier im Griechischen Epikes, ja. Und meint eigentlich Milde, Güte, Hilfsbereitschaft, also Wohltat. Dieser Begriff kommt 5-mal im Neuen Testament vor. Und ich habe mir jetzt mal vorgenommen, euch die mal kurz zu nennen. Denn sie erklären, was Güte ist, ganz praktisch. In 1. Timotheus 3,3 heißt es, seid freundlich allen Menschen gegenüber, liebt die Menschen. Das sollen so, heißt es in dem Zusammenhang, vor allem die Ältesten tun, die Leitung. Ja. Habt Geduld und seid freundlich, begegnet jedem oder geht jedem Streit aus dem Weg. Seid nicht geldliebend. Und wenn ihr euch mit jemandem kappelt, Meinungsverschiedenheiten da ist und ihr euch den Rücken zudreht, dann lästert nicht über diese Person. Lesen wir in Titus 3,2. In Jakobus 3,17 heißt es, sucht den Frieden und seid nachgiebig. In 1. Petrus 2,18 heißt es, auch wenn ihr ungerecht behandelt werdet, wenn ihr Kränkung erfahrt, bleibt ruhig und freundlich. Und der Vers, den wir jetzt uns hier anschauen, Vers 5 in Philipper 4 heißt es, und das macht jederzeit, jeden Tag, bis dass unser Herr wiederkommt. Es gibt manchmal Stellen in der Bibel, die würde ich gerne rausreißen, weil die zu groß für mich sind. Ja, das wäre zum Beispiel sowas. Aber das tue ich natürlich nicht. Ja. Wisst ihr, das ist gar nicht so leicht. Wenn ich ja selber mit mir zu tun habe, jetzt mich noch um andere zu kümmern. Ich habe einen passenden Videoclip gesehen im YouTube dazu. Da haben sich zwei Jungs einen Scherz erlaubt. Gingen durch die große Stadt New York und suchten zwei Obdachlose. Und dann baten sie beiden an, ihr kriegt von uns $100 geschenkt. Ihr müsst nur eine Sache tun. Und das wäre, ihr beide macht Armdrücken. Und der Gewinner kriegt die $100. Boah, da findest du schnell zwei Obdachlose, die das machen. Die sitzen dann in so einem Imbiss am Tisch und machen diesen hier, ein Schwarzer und ein Weißer. oder farbiger muss man jetzt sagen, ne? Und der Farbige gewinnt. Und so stecken die zwei Jungs den zwei 50-Dollar-Scheine zu und haben ihren Spaß gehabt. Und da geht der Farbige hin, nimmt einen Schein und reicht ihn seinem Gegner gegenüber, der verloren hat. Die ganz perplex, er auch. Warum machst du das? Er sagt, er braucht das Geld genauso dringend wie ich. Und dann waren die so baff gewesen, haben sie wieder ihr Portemonnaie gezückt und haben denen die 50 Dollar wiedergegeben, ja. So, dass, weil sie so beeindruckt waren von dem. Wisst ihr, ist es nicht oft so, mal ganz ehrlich. Diese Probleme, die wir haben, haben oft auch andere. Und wir machen, sind wir noch mal ehrlicher, die meisten Probleme, die wir haben und Sorgen, die berechtigt auch da als Sorgen deklariert sind, oft geht es anderen Menschen noch mal schlechter als dir. Brauchen diese Menschen nicht unsere Aufmerksamkeit, die wir Jesus auf unserer Seite haben, um sie zu stärken und zu kräftigen? Ist das nicht glaubwürdiger, dass wenn du sie sogar hilfst, dass man dir das sogar abnimmt, dein Glauben, weil du es selber durchmachst? Wie viele Menschen, die auf der Flucht sind, werden gestärkt von Christen, die auch genauso gejagt werden? Letztens fand eine Konferenz in Rehe statt, von Jugendlichen organisiert, wo ich auch mitgemischt habe. Da sollten 6 Pastoren aus Syrien kommen, die sich um verfolgte, aber nicht nur verfolgte Christen, sondern auch Muslime kümmerten. Es stand bis zu dem Tag nicht fest, ob sie zu 6 sein werden, weil sie bis dahin getötet werden könnten. Und die erzählten von Hilfstaten, die sie tun und ihre Glaubensbrüder tun. An Muslimen vor allem und an anderen. Erstaunlich, muss man sagen. Überleg mal an dem Punkt, wer wäre in deiner Nähe, der deine Hilfe bräuchte. Ein nettes Wort, vielleicht eine Einladung jetzt zur Advent, vielleicht einen finanziellen Beitrag. Überleg mal, wer das sein könnte. Und dann fackel nicht lang. Dann tu das doch einfach. Und noch ein Gedanke dazu. Wenn ich mich um Probleme anderer kümmere und Sorge habe, dann kümmere ich in dem Moment mich nicht um meine Sorgen. Das kann ganz erholsam sein, sage ich euch. Das ist sehr erholsam. Macht das mal. Vers 6 scheint wieder mal eine Zumutung zu sein. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Seid nicht besorgt. Egal was es ist, macht euch keinen Kopf. Wenn es dir finanziell schlecht geht, bleib ruhig. Wenn es schulisch oder im Studium nicht klappt, bleib ruhig. Wenn du Stress auf der Arbeit hast, die Leute dir querkommen oder vielleicht Mobbing erlebst, bleib ruhig. Wenn die Kinder nicht in der Spur laufen, wie du das willst, bleib ruhig. Wenn du eine Krebsuntersuchung vor dir hast oder zum Zahnarzt musst, ist eine Herausforderung für mich, bleib ruhig. Oder wenn du eine Prüfung hast, bleib. Hallo, mitmachen bitte, bleib. Ruhig. Ich will aber nicht ruhig bleiben. Ich will mich aufregen. Das macht doch mich... Boah, sowas ist doch eine Provokation. Ich will sauer sein und mich erstmal ahlen in meinem Selbstmitleid. Und dann kommt wieder die Stimme. Bleib ruhig. Ändert sich irgendwas an der Situation, wenn ich mir einen Kopf mache? Wenn ich mich totgrüble? Ändert sich irgendetwas daran an meiner Situation, wenn ich durch meine angestaute Wut in meine Familie Stress mache und rumschreie oder was kaputt mache? Oder wenn ich in Selbstmitleid bade? Ändert sich irgendwas an der Situation? Wenn ich jetzt euch fragen würde, wer hat das alles schon durchgemacht, dann müssten wahrscheinlich alle Finger hochgehen, und meins auch. Ja, habe ich schon alles durchgemacht, oder? Und letztendlich kam er immer zur Erkenntnis, bringt ja nichts. Die unbezahlte Rechnung bleibt ja trotzdem unbezahlt, ja. Oder mein Arbeitskollege ist trotzdem ein Dorftrottel, ja, weil der mich ständig, ne. Ich habe in meinem Leben 2 Mobbing erlebt, über 2 Jahre. Also ich weiß, von was ich rede. Und ich habe für den immer gebetet. Fiel mir sehr schwer, muss ich sagen, echt. Aber der liebe Gott hat das alles gebraucht und zum Guten gewendet. Wenn Gott sagt, sorge dich nicht, dann heißt es einfach auch mal für mich, geh mal auf Seite. Nimm dich mal nicht so wichtig. Geh mal auf Seite und lass mich mal jetzt mal ran. Vertrau jetzt mir einfach mal. Ich bin immer wieder überrascht, wenn Leute mir von Problemen erzählen, gestandene Christen, wo ich dann einfach mal zurückfrage, hast du schon mal darüber gebetet? Ja, das fällt mir gerade schwer. Ja. Ist das nicht eigentlich das Erste, was wir tun sollten? Hände falten und beten. Jemanden vielleicht noch uns anvertrauen und sagen, komm, wir beten zusammen, weil mir fällt es gerade schwer. Ich meine, die Bibel selber sagt, es gibt manchmal Herausforderungen in unserem Leben, da ist uns nach Gebet überhaupt nicht zumute. Wer greift dann ein und betet für uns? Was sagt die Bibelstelle in Römer? Bibelleser? Das wäre schön, wenn Sie es wüssten. Der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist dann der Vertreter vor Gott. Wie weit, oder anders gesagt, solche harten Situationen, die wir in unserem Leben haben, das sind richtige Prüfungen, ja, die prüfen unseren Glauben, unser Vertrauen. Man könnte davon sprechen, es sind Glaubensthermometer, ja. Es gibt Sachen wahrscheinlich, da fällt es uns das leichter und bei anderen Sachen sehr schwer zu glauben und zu vertrauen. Aber wie weit schlägt dein Glaubensthermometer bei Finanzen aus? Wie weit bei Problemen auf der Arbeitsstelle? Wie weit bei Krankheiten? Ja? Es ist ganz unterschiedlich, wie sowas ausschlägt. Wer es schafft, in dunklen Stunden seines Lebens die Hände zu falten, stille zu werden und zu sagen, nicht ich, Herr, sondern du sollst jetzt kommen und du sollst jetzt machen und du sollst jetzt auch meine Hand halten, der erfährt, dass er Kraft von Gott bekommt. Schön ist, dass diese Bibelstelle sagt, mit dem Bitten sollen wir nicht nur zu Gott kommen, sondern sie umpacken mit Danksagung. Ui, das ist jetzt aber wieder so ein Ding. Also ich soll nicht nur meinen Wunschzettel abgeben, was ich geändert haben will, wo er eingreifen soll, sondern ich soll noch Danke sagen. Aber für was? Das ist clever, was der Paulus hier schreibt. Wenn ich nämlich danke, muss ich erstmal zurückdenken, für was könnte ich denn dankbar sein? Und dann denke ich an die Momente, wo Gott mir geholfen hat. Muss ich ja automatisch denken, ja, da hat Gott eingegriffen, da ging es mir schlecht, da hat er das gemacht und da kam ein Bruder, eine Schwester aus der Gemeinde, den hat Gott geschickt und das, wow, ist wie eine Therapie. Also wenn Gott das ja gemacht hat, warum soll er dann nicht jetzt mir helfen? Und es ist nicht dumm, ne? Clever. Also wir sollen bitten und zugleich Danke sagen. Den Mut auch haben, danke lieber Gott, dass du auch dich um diese Situation kümmerst, in der ich gerade stecke. Jemand sagte mal, ein Gebet Anliegen vorzubringen, ist ein Ventil für Angst. Es mit Danksagung zu tun, ist ein Heilmittel gegen Sorge. Ich lese dann nochmal vor. Ein Gebet Anliegen vorzubringen, ist ein Ventil für die Angst. Es mit Danksagung zu tun, ist ein Heilmittel gegen Sorge. Wie wahr, ja? Der letzte Vers. Kennt ihr den Kanzelsegen? Jetzt wisst ihr, wo er auch steht. Der Philipper 4, Vers 7. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Bei uns in der Kirche wird ja oft von Pfarrern gesagt, wenn sie mit der Predigt beginnen, ja, dann wird erst dieser Spruch rausgehauen und dann geht's los. Ich gehöre zwar nicht dazu, aber das ist so üblich. Vers 7 ist eine direkte Antwort auf das, was wir gebetet haben, auf unser angstvolles Gebet. Wir erfahren den Frieden Gottes. Der eine oder andere hat das schon freudig erlebt, den Frieden Gottes. Eine schier unlösbare Aufgabe, eine verzwickte Lebenslage. Wir beten und dann erfahren wir den Frieden Gottes. Der Friede heißt hier im Griechen Eirenes, bezeichnet Ruhe, Ende der Verwirrung in meinem Kopf, Frieden in meinem Herzen. Das sagt dieser Begriff aus. Eine schier ungekannte Kraft und Ruhe, die in mich hineinkommt und alles zum Schweigen bringt, was vorher mich so aufbrachte und aufwühlte. Gigantisch, wenn man damit durchdrungen wird. Ein Freund von mir erlebte das mal, als er mit seiner Firma da voll finanziell am Ende war. Und die Branche der Medizin bringt das oft mit sich. Doch er betete und vertraute Gott. Eigentlich hätte er längst zumachen müssen. Weil für ihn sprang gar nichts mehr raus. Er hatte eigentlich nur noch einen Mitarbeiter, den er das Gehalt bezahlte. Er bekam nur noch ein paar Euro daraus. Und er erlebte aber, sagt er, dass er diese Friede Gottes erlebte. Diese Ruhe. Und so sagte er mir eines Tages, Werner, ich weiß gar nicht, ob ich will, dass meine Firma besser geht. Weil ich befürchte, wenn das wieder die Zahlen stimmen, dass dann ich die Nähe, die Kraft Gottes, die ich so dermaßen fühle, dass sie auf einmal dann weggeht. Da weiß ich gar nicht, was ich will. Schön, wenn man das Problem hat, ja. Aber letztendlich ging es doch besser. Und er hat seine Firma heute noch. Den Frieden Gottes zu erleben, zu jeder Zeit, steht uns allen offen. Das ist das Schöne. Ich gebe Gott meine Sorgen, meine Probleme ab und er schenkt mir Frieden und Ruhe. Er gebraucht mich vielleicht auch dazu, meine Sorgen auch dass die ich mir selbst in meinem Leben in den Griff kriege und dass sie sich auflösen. Oder er gebraucht andere Menschen. Aber er garantiert, dass wenn ich ihm vertraue, dass dieser Deal, dass er mir Frieden schenkt und mir beisteht, mir hilft. Das ist das, was wir alle erleben können. Überleg mal jetzt in der stillen Minute, die ich euch jetzt gebe, wo ihr gerne den Frieden Gottes erleben wollt. Was ihr jetzt an Gott abgeben wollt. Die Einladung ist ja da. Lasst uns gerade still werden, jeder für sich. Ein stilles Gebet kann er sprechen zu Gott. Und da möchte ich noch abschließend beten mit uns. Im Himmel, es tat gut, heute diese einfache und schlichte Botschaft zu hören, dass du bei uns bist, dass du uns kennst und siehst, unsere Probleme und Sorgen und Nöte dir nicht egal sind. Du bietest an, dass wir sie dir abgeben. Manch einem mag es vielleicht heute schwer gefallen sein, das zu nennen. Oder hat es auch genannt, obwohl er nicht glauben kann, dass du da was ändern kannst. Weil vielleicht das über Jahre hinweg schon etwas ist, wo man vielleicht mit Menschen in Streit lebt, in Brüchen. Lieber Vater, überrasche du einen jeden, der heute ein schlichtes Gebet des Vertrauens gesprochen hat, dass er sieht, dass du doch treu bist. Und dass dieser Deal gilt, dass wenn man dir vertraut und die Sorgen, Probleme abgibt, dass du dich darum kümmerst. Wie du dich darum kümmerst, das müssen wir offen lassen. Aber du sagst auch, du kommst mit deinem Frieden, mit deiner Stärkung. Und das erbitten wir von dir, dass du treu bist und uns zur Seite stehst und dass du uns das auch spüren lässt. Vielen Dank für deine Treue und für dein Durchtragen. Im Namen Jesu Christi. Amen.